die Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit. Und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war. In Petrograd, in Russland, im 17er Jahr.
Sind wir mal ehrlich, wer wollte denn nicht die alten, zerkratzten Revolutionsplatten wieder rausholen und wer wollte nicht euphorisch in den Oktoberchor mit einstimmen, als Mitte März die russische Duma der bekanntesten Toten wieder Leben einhauchen wollte, der Sowjetunion. Geschichtsträchtig, nämlich am 5. Jahrestag jenes Referendums, mit dem Michail Gorbatschow den Bestand der Sowjetunion retten wollte, mit historischem Augenmaß also, übten die Kommunistinnen und Kommunisten der russischen Duma eine Kraftprobe. Die Auflösung der Sowjetunion ist rechtsungültig. Doch so spektakulär diese Aussage der Duma auch ist, so wirkungslos ist sie auch. Es war nichts weiter als ein Beitrag der russischen Kommunistinnen und Kommunisten im Wahlkampf, sind doch am 16. Juni die Präsidentschaftswahlen in Russland. Das Spielen auf der nationalen Klaviatur des angeknacksten sowjetischen Stolzes hat Konjunktur, das wissen gerade auch die Genossen und Genossinnen der KP. Doch mehr als der Versuch, im Wahlkampf einen Punkt zu machen, war die Feststellung, dass die Sowjetunion nach wie vor lebe, nicht. Die Sowjetunion wird nicht als Zombie durch die Lande ziehen, dieses Gespenst geht eindeutig nicht mehr rum, obwohl es nach wie vor in vielen Köpfen herumspukt. Und das ist auch kein Wunder. Während in auserlesenen Moskauer Clubs die neue Schikaria an einem Abend die Jahresrente einer ehemaligen russischen Arbeiterin verpulvert, knallt die Mafia in der Straße nebenan einen säumigen Schuldner oder vermeintlichen Denunzianten um und zeitgleich erfriert ein hoffnungslos Betrunkener mitten in den Straßen der Hauptstadt. Die Polizeistatistik zählt dann einen weiteren zu den über 300 Menschen, die allein seit Anfang November 1995 in Moskau erfroren sind. Eine Situation, in der nach Ordnung, Stabilität und einem starken Staat gerufen wird. Ein Ruf, dem die KP Russland nur allzu gerne nachkommt. Das kommt eben auch in dem Beschluss des Parlaments, in dem die Kommunistinnen und Kommunisten ja in der Mehrheit sind, zum Ausdruck. Wiederherstellung der Sowjetunion, wenn auch nur auf dem Papier, bedeutet im Alltagsbewusstsein Stabilität und Ordnung. Doch das Vorgehen der KP-Mitglieder beinhaltet zwei Fallstricke. Zum einen tappen sie in das Fettnäpfchen der kolonialen, nationalen Frage, zum anderen wird wieder einmal die soziale Frage von der nationalen überlagert.
Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt, da wurde er wieder Prolet, worauf sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität.
Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr.
Da hatte der Buschik den Bauch nicht voll und da las er dann ein Dekret, dass der das Korn jetzt fressen soll, der auch das Korn ab.
Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd, in Russland, im 17er Jahr.
Der de facto wirkungslose Parlamentsbeschluss, die tote Sowjetunion nicht in Ruhe schlafen zu lassen und die SU auf dem Parlamentspapier wieder aufleben zu lassen, läuft auf eine Leugnung der heutigen Russischen Föderation hinaus. Der Beschluss spricht den nach 1991 gegründeten GUS-Staaten das Existenzrecht ab. Nun mag Mensch zu der Kleinstaaterei auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion stehen, wie Mensch will, die Melange aus antikolonialen Bestrebungen, gefährlichem Nationalismus und Renaissance von nationaler Identität und Religion in den neuen Staaten werden durch einen solchen Vorstoß, der die SU wiederherstellen will, allerdings nur verstärkt. So befürchten die GUS-Länder, einen zunehmenden neoimperialen Kurs, den Moskau einschlagen könnte, käme ein kommunistischer Präsidentschaftskandidat ans Ruder. Die neuen Staaten haben sich so auch sofort gegen eine mögliche Verletzung ihrer Souveränität gewendet. Sämtliche betroffenen Staaten schickten eine Protestnote an die KP-Führung. Der lachende Dritte war dabei Boris Jelzin. Er machte letzten Endes Punkte, indem er den GUS-Staatspräsidenten ihre volle politische Souveränität bestätigte, jedoch weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit anbot. So wurde am letzten Freitag die GIS, die Gemeinschaft integrierter Staaten, bestehend aus Russland, Weißrussland, Kirgisistan und Kasachstan gegründet. Ein voller Erfolg für Präsident Jelzin und die Teile des russischen Machtapparates, die auf weniger tölpelhafte Weise wie die KP Russlands die sicherheits- und wirtschaftspolitische Kontrolle über die GUS-Staaten zurückgewinnen wollen.
Die Herren haben durchs Monokel geguckt und haben die Welt regiert. Und eh ein Matrose in die Neva spuckt, waren sie expropriiert.
Und das war im Oktober, als das so war. In Petrograd, in Russland, im 17. Jahr.
Arbeit für alle, billiges Brot und Kampf den Wirtschaftsprofiteuren. So wirbt der Chef der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, Sjuganow, für sich. Die Wahlplattform der KP hat jedoch wenig Kommunistisches an sich. Sie ist nur eine Aufzählung von staatsinterventionistischen Mitteln, die dennoch Grund genug sind, dass das bundesrepublikanische Kapitalistenblatt Wirtschaftswoche von einem wahren Gruselkatalog spricht. Doch selbst die angepeilten Vorhaben wie die Reduzierung der Privatisierung auf ein Minimum oder die Unterstellung der Energie-, Transport- und Verteidigungsindustrie dem direkten Einfluss des Staates und die, Zitat, Prüfung der Möglichkeit der Verstaatlichung einiger Commerzbanken, Zitat Ende, werden wohl nur Papier bleiben. Wer schon so zaghaft formuliert, wird wahrscheinlich nicht einmal zum Prüfungsvorgang gelangen. Denn die russische Wirtschaft wird an der mal längeren, mal kürzeren Leine der Politik des Internationalen Währungsfonds geführt. Vor kurzem wurde, trotz voraussichtlichem Wahlsieg von Sjuganow und seiner KP, ein 10,3 Milliarden Dollar Kredit von dem IWF genehmigt. Mit den üblichen Auflagen natürlich. Bei Verstaatlichung von Firmen oder einem wie auch immer gearteten kommunistischen Kurs würde der Kredit jedoch sofort gestoppt, so der Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds. Das weiß natürlich auch Sjuganow, der Präsidentschaftskandidat der KP Russland. Und so zeigt er sich auf dem internationalen Parkett von seiner investitions- und kapitalfreundlichsten Seite. Die soziale Rhetorik allerdings, die zu Hause angestimmt wird, wird immer stärker mit nationalen Phrasen angereichert. Hier schlägt das stalinistische Erbe der russischen kommunistischen Partei volle Kanne durch. Hier entsteht dann auch eine große Gefahr. Die kommunistische Partei, sollte sie die Führung und Verantwortung in Russland übernehmen, wird sich den Anforderungen des kapitalistischen Weltmarktes und den Imperativen der Agenten des Finanzkapitals nicht entziehen können. Enttäuschungen bei der Basis sind vorprogrammiert. Was in der Bevölkerung, die weiter verarmen wird, jedoch im Alltagsbewusstsein fortleben wird, ist der angegriffene Nationalstolz, dem auch von der KP reichlich Nahrung gegeben wurde und wird. Nationalismus und Antisemitismus ist die in Russland bereits weit verbreitete reaktionäre Soße, die allerdings noch weiter überzuquillen droht.
Und wer dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Muschik, der rote Soldat, haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war. In Petrograd, in Russland, im 17er Jahr.
Auf der anderen Seite kann die KP auch Erfolge verbuchen. Das Beispiel der Lenin-Geburtsstadt Ulyanovsk. Hier regieren die Kommunistinnen und Kommunisten, eine wahre Kommunistenhochburg ist die 700.000 Einwohnerinnenstadt. Nirgendwo in Russland lässt sich so billig leben wie hier. Brot kostet die Hälfte dessen, was Moskauerinnen und Moskauer bezahlen müssen. Private Schickeria-Läden haben dagegen nichts zu lachen. Parfüm- und Videoläden haben es schwer in Lenins Geburtsstadt. Die Bevölkerung von Ulyanovsk ist relativ zufrieden. Mit deutlicher Mehrheit werden die Kommunistinnen und Kommunisten und ihre Politik unterstützt. Doch das Ganze steht auf wackeligen Beinen. Die Stadt gibt eigene Wertpapiere heraus und die Löcher im Budget werden nur über hohe Steuerzahlungen der funktionierenden Unternehmen gestopft. Doch der gesellschaftlich-wirtschaftliche Konservativismus der Kommunistinnen und Kommunisten wird der fortschreitenden kapitalistischen Modernisierung nicht standhalten können. Ulyanovsk ist hier eine Ausnahme. Leider wird in dem Maße, in dem die Bewahrung von alten Verteilungs- und Versorgungsstrukturen nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, der politisch-ideologische Konservatismus zunehmen. Die Kommunistische Partei spielt hier eine traurige Rolle. Nationalismus und Antisemitismus wird in alter Tradition nicht nur das Gastrecht in den eigenen Reihen gewährt, sondern die sogenannten Kommunistinnen und Kommunisten sind auch aktive Träger dieser Ideologien.